True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist Britta Marholz, eine, wenn nicht die erfahrenste Kriminalreporterin der Landeshauptstadt. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder bei uns bist.
Hallo Rolf.
Und ich begrüße den Psychiater und Psychologen Professor Dr. Marc Ziegenbein. Herzlich willkommen bei uns im Podcaststudio.
Lieben Dank für die Einladung.
Gemeinsam wollen wir heute über einen Fall sprechen, der mich persönlich sehr betroffen gemacht hat, denn es geht um das wahrscheinlich furchtbarste Verbrechen, das man sich vorstellen kann. Es geht um die Tötung eines Kindes.
Der böse Onkel. Der Fall Jenisa. Am 7. September 2007 verlässt die 8-jährige Jenisa aus Hannover-Linden gegen Mittag die Wohnung ihrer Eltern Giuliano und Lieke. Das Mädchen will zu seiner Tante. Diese wohnt in der Nähe von Jenisas Familie im IME-Zentrum.
Einem riesigen, unübersichtlichen Gebäudekomplex aus Wohnungen, Büros und Geschäften.
Doch Jenisa kennt den Weg und steigt in einen der Aufzüge, mit denen sie schon oft zu ihrer Tante gefahren ist.
Als Jenisa an der Wohnungstür klingelt, öffnet niemand. Die Tante ist nicht zu Hause.
Eine Frau sieht das Kind noch in einem Aufzug.
Es ist das letzte Mal, dass das Mädchen in Hannover gesehen wird. Die 8-Jährige kehrt nicht zu ihrer Familie zurück.
Am Abend informieren die Eltern des Mädchens die Polizei. Aber die sofort gestarteten Ermittlungen bringen keinen Erfolg.
Eine groß angelegte Suchaktion am nächsten Tag mit Polizeihundertschaft, Hubschrauber, Spürhunden und Booten, die einen nahegelegenen Fluss absuchen, bleibt ergebnislos.
Flugblätter werden verteilt.
Jenisas Foto wird in Treppenhäusern aufgehängt und an Mauern geklebt.
Doch niemand hat sie gesehen.
Jenisa bleibt verschwunden.
Schließlich meldet sich ein LKW-Fahrer bei der Polizei. An einer Autobahnauffahrt westlich von Hannover hat er Kleidungsstücke und Schuhe gesehen.
Als die Kriminalbeamten Mütze, Rock, Strumpfhose und Ballerinas den Eltern zeigen, wird klar.
Es handelt sich um die Kleidung des kleinen Mädchens.
Die Ermittlungsbehörden können eine Gewalttat nicht mehr ausschließen.
7 lange Jahre werden die verzweifelten Eltern nicht erfahren, was ihrer kleinen Tochter passiert ist.
Erst im Jahr 2014 bringt ein Kindermord in Herford. Schließlich im Fall Jenisa den Durchbruch.
Britta, die Fallbeschreibung sagt, ein Mädchen verschwindet und es bleibt verschwunden. Was ist mit Jenisa passiert?
Jenisa ist ermordet worden, tatsächlich auch schon an dem Tag, als sie verschwunden ist, nämlich am 7. September 2007. Wir haben es gerade gehört, sie ist ja ins IME-Zentrum gefahren, ist dann in den 5. Stock mit dem Fahrstuhl hoch und an der Eingangstür, genau an der Eingangstür zur Wohnung ihrer Tante Ribana, hat sie dann ihren Onkel getroffen, den Ibrahim B. Und Ibrahim B. hat zu diesem Zeitpunkt beschlossen, dass er Jenisa töten möchte.
Warum?
Er fühlte sich von der Familie von Jenisa gemobbt, zurückgesetzt, nicht akzeptiert. Hintergrund ist, er ist türkischer Staatsbürger und die Familie von Jenisa stammt aus dem Kosovo, handelt sich um Albaner aus der Volksgruppe der Roma. Ein sehr enger Familienverbund und man hat den Türken Ibrahim B. in der Familie nie akzeptiert. Er konnte wohl auch das Brautgeld für Jenisas Tante nie bezahlen und man hat ihn sozusagen immer eingespannt für ja so Fahrdienste und andere Erledigungen. Und an diesem Tag, am 7. September 2007, gab es einen Streit mit dem Vater von Jenisa, Giuliano. Und zu dem Zeitpunkt, als er Jenisa dann an der Wohnungstür getroffen hat, hat er beschlossen, Jenisa zu töten, um sich an der Familie zu rächen, um ihr sozusagen das Liebste zu nehmen.
Er trifft also dieses Mädchen, beschließt, dieses Kind umzubringen. Das hat er ja augenscheinlich aber nicht in der Wohnung getan. Wir haben gehört, es wurde Kleidung gefunden. Was kann man sagen, wie ging dieser Akt des Entführens und Tötens weiter?
Es ist so, dass er sie dann unter dem Vorwand, er würde sie zu ihrer Familie zurückfahren, dann in die Tiefgarage gelockt hat und in sein Auto. Und statt eben zu ihrer Familie zu fahren, sich auf die A2 begeben hat, in Richtung Wunsdorf gefahren ist und dort in einem kleinen Waldstück zwischen den Ortschaften Niete und Blumenau dann angehalten hat und ihr dann auch gesagt hat, dass er sie jetzt töten würde und dass ihr Vater schuld daran sei. Jenisa hatte dann Todesangst, sich offenbar auch in die Hose gemacht und nichtsdestotrotz hat er mit seinen beiden Händen den Hals von Jenisa umfasst und sie so lange gewürgt, bis sie bewusstlos war. Ibrahim B. war der Meinung, dass er das Kind zu diesem Zeitpunkt schon getötet hatte, hatte er aber nicht. Sie war lediglich bewusstlos. Dann hat er das Kind entkleidet, aufgrund eben dieser nassen Kleidung. Und hat sie in den Wald gebracht und sie dort mit Blättern und Ästen wollte er sie dann abdecken, den Körper. Und dann kam Jenisa nochmal zu sich. Daraufhin hat Ibrahim B. dann einen dicken Ast ergriffen und so lange auf den Kopf von Jenisa eingeschlagen, bis sie dann wirklich verstorben ist.
Man muss es wirklich so sagen, die Schilderung solcher Abläufe, die ja dazu führen, dass man im Zweifel vor Gericht den Tatablauf, wie das immer dann so schön heißt, nachskizzieren kann, ist in dem Fall wirklich, wirklich schwer zu ertragen. Bevor du vielleicht nochmal weiter erzählst, wie die Fahndung weiterging, warum es so lange gedauert hat, bis dieser Täter dann gefasst werden konnte, glaube ich, müssen wir hier schon an der Stelle unseren Gast Dr. Ziegenbein mal fragen, wenn man sowas hört. Ein Kind wird umgebracht. Der Grund dafür wird später angegeben als Wut auf die Familie. Es wird in Todesangst versetzt, dieses Kind, indem man ihm noch erzählt, dass es jetzt getötet wird. Dann wird versucht, es zu töten. Es wacht wieder auf und anstelle, dass man zur Besinnung kommt, wird wirklich noch mit einem Furor, mit Wut dieses Kind totgeschlagen. Es scheint, dass dieser Täter tatsächlich alle Grenzen überschreitet, die wir in unserer Zivilisation kennen. Was sagen Sie über so eine Tat?
Wenn man es also gerade jetzt in der Drastizität der Schilderung und dem Tathergang noch mal sieht, macht es einen natürlich erstmal wirklich als Mensch primär betroffen. Das muss man ganz klar sagen. Das ist dann nicht der Psychiater, sondern einfach ein Mensch, der jetzt mitbekommt, was einem Kind dort angetan wurde, dann eben auch mit Tötung am Ende. Natürlich kommen dann auch, also dann setzt irgendwann so dieser Mechanismus auch noch so einer gewissen gutachtlich-psychiatrischen Hinterfragen bei dem Fall ein, dass man doch nochmal schaut, könnte eine Erkrankung irgendwas dahinter gesteckt haben. Jetzt haben wir hier aber ja schon so gewisse Motive gehört. Ich möchte jemandem anders Leid, Schaden zufügen. Da scheint jemand ja maximal in einer Situation gekränkt gewesen zu sein, sich aber dann wiederum auch extremst im Recht gefühlt haben. Also fast so ein Stück eine Verschiebung dessen, der Täter ist das eigentliche Opfer und kann da jemandem etwas in der Situation antun. Und das ist natürlich, kann man die Begrifflichkeiten Monster, Böse durchaus verstehen, weil es Termini sind, die dann auch wieder das schlichtweg Menschliche ansprechen.
Was mich dabei interessiert ist, ich meine, jeder von uns hat schon mal Kränkungen erlebt. Was sind das für Mechanismen, die uns, obwohl wir gekränkt sind, dann vielleicht nicht zu Tätern oder machen lassen? Oder warum gibt es diese Mechanismen, die einen zurückhalten, dann bei anderen nicht? Können Sie uns das erklären?
Also hinterlegt sind bei uns allen ja gewisse Werte, die dazu führen, dass man in Situationen dann zurückschreckt oder dass es ganz selbstverständlich ist, dass man da niemandem oder einem Kind gerade etwas antun würde. Gibt so psychiatrische Versuche der Definition, was meint eigentlich böse beispielsweise? Forensische Psychiater verwenden das häufig. Oft steckt da sowas drin wie eine sehr einseitige Machtverteilung. Also einer ist der, ich sag's jetzt mal sehr plakativ, Herrscher über die Situation, was hier ja auch Ibrahim B. gewesen ist. Er hat diese Situation letztlich kontrolliert. Oft steckt auch sowas drin wie Planung. Würde ich hier durchaus, wenn man sich so die Schilderung im den Gerichts- oder im Urteil anguckt, auch mit reinnehmen. Der hat sich das ja schon vorgenommen, so ein Stück als Rache für das, was ihm nicht nur an demselbigen Tage, sondern im Vorfeld ja auch schon widerfahren ist. Und was ganz wichtig ist, so ein Prozess von Entmenschlichung setzt ein. Und den haben wir natürlich alle glücklicherweise in der Regel nicht und ein maximaler Empathiemangel, also so ein Unvermögen, sich überhaupt in dem Moment in den anderen reinzuversetzen. Was löse ich dort für Angst, für Schmerz, für Erniedrigung tatsächlich aus? Und das sind so die Hauptdinge. Und wir haben eben hinterlegte Handlungsmechanismen, die dem völlig entgegenstehen. Das heißt, das erreicht noch nicht mal irgendwie einen Moment des Bewussten, sondern man hält dann sofort inne und führt es gar nicht aus.
Inwieweit könnte denn eine Rolle spielen, dass Ibrahim B. selbst ein Mensch ist, der als Kind starke Gewalterfahrungen gemacht hat, weil er eben durch seinen Vater wohl häufig misshandelt worden ist?
Menschen, die in sehr schwierigen Rahmenbedingungen, manchmal nimmt man ja auch dieses Wort des Broken Home, der kaputten Familiensituation aufwachsen, lernen teilweise leider an diesen dysfunktionalen Mechanismen, also sozusagen adaptieren dann Dinge, die ihnen zwar selber als Gewalt widerfahren sind, als Möglichkeiten später dann auch Dinge zu lösen. Es sind die einzigen Lösungsmechanismen, die wirklich kennengelernt haben. Ja. Und dann eben auch so, jetzt kann ich mal der Mächtige in der Situation werden. Jetzt ist es nicht immer, ich bin derjenige, der sozusagen Schläge bekommen hat, der ausgegrenzt worden ist, sondern jetzt habe ich die wirkliche Macht.
Was mich da interessiert ist, dass man diese Gedanken hat, dass man sich so zurückgesetzt fühlt, dass das Einzige, was man noch denken kann, ist, ich möchte selber jetzt der Bestimmer sein. Ja, ich möchte vielleicht Rache nehmen. So perfide das vielleicht klingt, dann hat man doch das Gefühl, dass ein Kind, was ja uns alle anders anspricht als vielleicht ein Erwachsener, dass das dann doch vielleicht eine Grenze sein müsste. Das scheint ja hier auch.
Also hier kann man vielleicht an der Stelle auch so den Begriff tatsächlich des Pathologischen ruhig einführen, weil die Grenze wird nicht eingehalten oder es kommt nicht zu dem Mechanismus, der mich an der Stelle zurückhält. Ibrahim B. scheint ja die gesamte Zeit bei sich gewesen zu sein. Also er hat die ganze Zeit sein Unrecht gespürt, was er in dem Moment hatte. Er wollte einem anderen Menschen das Liebste nehmen, also aus so einem Planungsmoment, auch mit so einer gewissen Größenfantasie dahinter. Und dann sind wir eben auch wieder so an diesem Punkt der Entmenschlichung, den es leider gibt. Also hier greifen nicht so die normalen Werte, Normen, emotionalen Kriterien, die für uns so selbstverständlich sind, dass wir oft ja auch gar nicht über sie im Alltag nachdenken brauchen, die funktionieren.
Sind diese Grenzen, von denen Sie sprechen, sind die in uns drin? Erwerben wir die durch Erziehung? Ist das eine Mischung aus beidem?
Ich würde schon sagen, dass es eine Mischung tatsächlich aus beidem ist. Eine sehr große Rolle spielt natürlich Erziehung. Also was wird mir vorgelebt? Wie wird es im Elternhaus? Wie wird es auch in der schulischen, in der Gesamtkonfiguration? Andererseits sehen wir immer wieder natürlich auch Täter, wo man tatsächlich sieht, dass die entweder auch mit so einem gewissen Mangel an Empathie, hört sich jetzt vielleicht sehr plakativ an, auf die Welt gekommen sind, aber dass sich dann solche Dinge auch nochmal zusammenfügen können. Die sieht man auch in seltenen Fällen.
Wir haben jetzt, weil das, glaube ich, an der Stelle wichtig war, sehr viel über den Täter gesprochen und zu verstehen, wenn das überhaupt geht, was dort ein Motiv sein könnte. Britta, kommen wir aber nochmal zu diesem Tag zurück, zu der Zeit, zu den Eltern. Wie ist das weitergegangen? Wir haben in der Fallbeschreibung gehört, es hat sehr, sehr lange gedauert und Genisa ist nicht das einzige Opfer dieses Täters gewesen. Das ist ja nochmal das vollkommen Unverständliche, dass dieser Täter dieses Muster von Genisa ein zweites Mal angewandt hat. Was kannst du uns da sagen?
Ja, also ich komme nochmal drauf zurück, wie das dann weitergegangen ist. Genisa war ja dann verschwunden und es ist so, dass man dann natürlich nach ihr gesucht hat, zu Luft, zu Wasser, zu Lande. Und das Perfide ist ja gewesen, er hat sich dann noch an der Suche beteiligt, Ibrahim B., ne? Ist mit der Familie losgelaufen, wo könnte Genisa sein. Er hat dann irgendwie doch ein bisschen kalte Füße gekriegt und ist nochmal 3 Tage nach der Tat nochmal zum Tatort zurückgekehrt und wollte gucken, ob dort alles unverändert war und hat sich dann dort in dem Bereich verlaufen, musste Zeugen ansprechen, musste sich ein Taxi rufen lassen und er ist dann tatsächlich auch ins Visier der Polizei geraten. Man hat ihn dann festgenommen, ungefähr 10 Tage oder so nach der Tötung. Und er ist in U-Haft gekommen unter dem dringenden Tatverdacht, Genisa getötet zu haben. Musste allerdings nach 6 Wochen wieder auf freien Fuß gesetzt werden, weil die Leiche nicht gefunden wurde. Man konnte Genisas Leiche partout nicht finden. Man hatte unterdessen dann an der A2 auf dem Parkplatz ihre Kleidung, die er dort entsorgt hatte, zwar gefunden. Man war schon in die richtige Richtung unterwegs, aber letztendlich die Leiche konnte nie gefunden werden. Deshalb ist er tatsächlich nach 6 Wochen dann wieder auf freien Fuß gesetzt worden.
Das ist so oft der Fall, ne? Dass man hört, man hat eine riesige Fahndung, Hundertschaft, die alle wirklich verzweifelt versuchen, diese Person hoffentlich lebend zu finden, weil es war ja noch nicht klar, dass dieses Kind tot ist. Und man hat dann manchmal das Gefühl, wenn dann leider eine Tote, ein Leichnam, ein Skelett nach langen Jahren gefunden wird, die sind nur wenige Meter daran vorbeigegangen.
Aber das war tatsächlich auch, ich war ja dann, als dann später gesucht wurde, auch dort am Ort. Die Leiche war nicht mal gut versteckt. Die war ja nicht vergraben oder sowas, sondern er hat das Kind dort einfach nur abgelegt. gelegt und mit Lettern und Ästen und sowas bedeckt. Und man war halt in diesem Bereich gar nicht zwischen Liete und Blumenau, sondern man hat zwar im Großraum Wunsdorf dort gesucht, aber man war eben nicht in diesem Bereich.
Für die Leute, die sich jetzt nicht so auskennen in der Region, man muss sagen, das ist ein sehr ländlicher Bereich. Das ist auch sehr viel Waldfläche. Ja. Das ist schon etwas, ja, wo man jemanden ablegen kann und dann im Zweifel auch nur wenige Meter von entfernt vorbeigehen kann. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Wie ging es trotzdem dann weiter? Du warst bei der Suche dabei.
Ja, es ist ja so, dass 2007, dem er dann wieder auf freien Fuß gesetzt worden ist, Ibrahim B. mit seiner Familie, also Jenisas Tante Ribana und mit den gemeinsamen Kindern dann weggezogen ist aus Hannover. Man ist dann nach Herford verzogen in Nordrhein-Westfalen. Und die Hoffnung von Ibrahim B. ist gewesen, dass sich das Verhältnis zu seiner Frau bessert und es nicht mehr so viel Stress in der Ehe gibt, weil sie ja dann von ihrer Familie getrennt wurde. Das hat sich aber so nicht realisiert. Es ist so gewesen, dass diese Ehe wohl weiterhin von Gewalt geprägt war und auch von den Aggressionen von Ibrahim B. Und Ribana dann sich entschieden hat, Anfang März 2014 sich endgültig von Ibrahim B. zu trennen. Sie ist dann aus Herford mit den 5 gemeinsamen Kindern zurück nach Hannover gezogen. Und am 14. März 2014 gab es dann am Telefon nochmal ein Streitgespräch zwischen Ribana M. und Ibrahim B. Und ja, das war sozusagen der Auftakt zu dem zweiten Kindermord, der dann letztendlich geschah.
Du wirst uns gleich noch etwas zu erzählen, denn wir haben es hier mit einem Täter zu tun, der nicht nur ein Kind, die kleine Jenisa, getötet hat, sondern auch ein weiteres, nämlich den kleinen Dano. Damit wir unseren Zuhörern vielleicht mal ein bisschen emotionale Zeit geben, diesen ersten Fall so ein bisschen zu verdauen, würde ich gerne nochmal fragen. Die Familie von Jenisa lebt in Hannover. Das Kind verschwindet 2007. Wir haben gerade einen Zeitsprung gemacht, 7 Jahre später. Mhm. Wie geht es einer Familie, die ihr Kind unter tragischen Umständen verliert, wo die Polizei schon sagt, wir müssen davon ausgehen, dass ein Verbrechen geschehen ist. Es wird keine Leiche gefunden. Das muss doch die Hölle sein, dass eine Familie jeden Tag denkt, vielleicht lebt mein Kind noch. Was ist mit meinem Kind passiert? Was kannst du uns über eine Familie sagen, die diesem Druck, psychischen, emotionalen Druck ausgesetzt ist?
Also es hat ja immer wieder mal Hinweise gegeben, denen die Polizei dann auch nachgegangen ist. Aber ich weiß auch, es gab immer wieder auch Berichterstattungen und Treffen mit der Familie, woraus eigentlich hervorgeht, dass diese Familie jeden Tag gelitten hat. Und nach meiner Kenntnis ist es auch so gewesen, dass die, insbesondere die Mutter, noch geglaubt hat, dass Jenisa lebt. Die hat jahrelang wirklich ist davon ausgegangen, dass Jenisa lebt und letztendlich dann erst geglaubt hat, dass sie oder erfahren hat, dass sie nicht mehr lebt, dass ihr Wunsch und ihre Hoffnung nicht in Erfüllung gibt, als dann tatsächlich die Leiche 2014 gefunden wurde.
Professor Ziegenbein, was macht so eine Situation mit dem Menschen?
Dauerausnahmezustand für den betreffenden Menschen. Wir haben ja hier auch nochmal gerade gehört, natürlich versucht jeder, sich so eine Hoffnung aufrecht zu erhalten. Und vielleicht versteht man da diesen Ausspruch, die Hoffnung stirbt zuletzt, jetzt nochmal in einer ganz anderen Bedeutung, so makaber es sein mag. Aber das hat natürlich so sicherlich die Mutter vorher auch immer noch aufrecht erhalten, irgendwo so ein Konstrukt im Alltag zu finden. Aber es kostet unheimlich viel Energie. Natürlich gibt es auch noch ein Leben daneben und das ist auch ganz wichtig. Jetzt ist aber hier ja die Schwierigkeit gewesen, es findet keinen Abschluss. Das ist ganz wichtig für die Betroffenen, irgendwann so zu wissen, auch wenn das Kind verstorben ist, ermordet wurde, ich kann es hier begraben, ich habe hier einen Ort und ich bin nicht in dieser Ungewissheit. Und
das kann ich bestätigen, das weiß ich auch aus anderen Fällen, so Cold Cases, wo eben halt tatsächlich die Leichen nie gefunden werden, weil die Angehörigen, die Mütter, Väter leiden jeden Tag, weil sie schlicht und ergreifend nicht abschließen können. Sie wissen nicht, was mit ihrem Kind oder dem Verschwundenen oder wie auch immer passiert ist. Das muss die Hölle sein.
Ich würde dann interessieren, dieser permanente Ausnahmezustand der Psyche ist ja dann auch etwas, was ich körperlich irgendwann zeigen muss. So viel Kraft aufzuwenden, diese Hoffnung zu haben. Was macht das tatsächlich mit dem Menschen?
Also Körper, Seele als Einheit betrachtet. Also man sieht Betroffene dann, dass die beispielsweise relativ schnell vorgealtert wirken, dass sie sehr in sich natürlich zurückgezogen sind. Das ist ja das ganze Stresssystem, ist stetig übersteuert und das hinterlässt tiefe Spuren. Und wir haben jetzt ja hier eben auch nochmal gehört, auch so mit, kann man ja fast so ein Bild verwenden, eine Wunde, die immer wieder gerade so einigermaßen zugeheilt wird. Dann kommt der nächste Hinweis, dann wird sie wieder aufgerissen. Also auch fast wie so ein Dauerschmerzzustand, in dem sich der Körper befindet. Manche Betroffenen sagen es auch fast wie so eine Anästhesie. Ich kann gar nicht mehr viel drumherum spüren. Und trotzdem müssen die, wenn es andere Kinder gibt, dieses Leben drumherum natürlich weiterhin funktionieren. Das kostet nochmal wieder Kraft.
In dem Fall kann man dann natürlich sagen, dass dieser Täter sein Ziel, was er formuliert hat, darüber werden wir auch noch sprechen, nämlich dieser Familie Leid zuzufügen, dass er dieses Ziel erreicht hat.
Er hat den Betroffenen eine lebenslange Narbe zugefügt. Das mag sie vielleicht irgendwann auch ein Stück verheilen, die wird immer etwas hinterlassen.
Was mich in dem Zusammenhang interessiert, das ist etwas, was ich schon oft erlebt habe, auch in solchen Fällen, dass ein familiäres Umfeld zwar helfen kann, aber dass es natürlich als Betroffener von Gewalt, von schrecklichen Taten, irgendwann steht man vielleicht doch allein, weil diese Taten oder diese Wunde, die man immer vor sich herträgt, natürlich für andere auch eine Belastung ist. Wie kann man als jemand, der vielleicht in einem Nahfeld ist und jetzt hoffentlich und Gott sei Dank nicht mit Familienangehörigen oder Freunden zu tun hat, die sowas erleben mussten, wie geht man auch damit um?
Die können es sprichwörtlich irgendwann nicht mehr hören. Oder auch das ist ja ein Verarbeitungsmechanismus für die Umgebung, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie gucken, unseren Weg tatsächlich im Alltag wiederfinden. Deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass die originär Betroffenen auch immer noch ein offenes Ohr finden. Das muss nicht immer eine professionelle Begleitung sein. Das ist gut, wenn das auch andere an der Stelle sein können. Weil sonst hat es ja irgendwann auch so ein nicht mehr ernst genommen fühlen oder gar nicht mehr so den Eindruck haben, dass der Schmerz von der Umgebung wahrgenommen wird. Aber es ist ein nicht ungewöhnlicher Mechanismus an der Stelle auch, dass die anderen dann irgendwann sagen, wir müssen zum normalen Leben wiederkommen.
Dass er für die Betroffenen nicht mehr normal ist, das dürfen wir nicht vergessen.
Kaum wiederherstellbar, ja.
Britta, du hattest schon so ein bisschen vorgegriffen. Jetzt im Jahr 2014 hat die Tante von Denisa die Kraft gefunden, sich von ihrem gewalttätigen Mann und was man damals noch nicht wusste, dem Mörder ihrer Nichte zu trennen. Das scheint aber bei einem Täter wie Ibrahim B. wieder einen Trigger ausgelöst zu haben.
Ich hatte ja vorhin schon berichtet, dass es so ein Streitgespräch am Telefon mit der Tante von Jenisa gab und er wollte sie eben, wie gesagt, dazu bewegen, zurückzukommen, hat nicht funktioniert. Und während dieses Streitgesprächs klingelt es an der Wohnungstür und vor der Tür stand der kleine Dano. Der kleine Dano war der Spielkamerad von dem Sohn von Ibrahim B. und er fragte eben nach seinem Spielkameraden. Und in seiner Wut, in seinem Zorn und in seinem Hass, mit dem er offenbar nicht wusste, wohin damit, hat er dann auch einen Streit mit dem kleinen Dano angefangen, ihm im Verlauf dieses Streits eine Ohrfeige verpasst. Kind fängt im Hausflur an zu schreien. Daraufhin hat Ibrahim B. dann das Kind in die Wohnung gezogen und dort dann auch das kleine Kind, den kleinen jungen Dano, getötet, indem er wiederum das Kind gewürgt hat und dann unter Zuhilfenahme eines Kabels den Jungen erdrosselt hat.
Professor Ziegenbein, wir haben jetzt einen Täter, der zum zweiten Mal aus den gleichen Motiven ein Kind ermordet. Das scheint ja ein Trigger zu sein, den man nicht los wird. Können Sie uns einmal erklären, was hat es mit solchen Auslösern auf sich?
Situationen sind, finde ich, ein bisschen unterschiedlich. Also bei dem ersten Fall würde ich deutlich mehr Planungsaspekte in dem Moment noch sehen. Hier fügen sich ja sehr, sehr unglücklich an der Stelle unterschiedliche Dinge nochmal dazu. Im ersten Fall hat er natürlich, muss er irgendeine Befriedigung erlangt haben über die verübte Tat. Der konnte die ja auch über Ewigkeiten für sich behalten. Also es muss ja so wie fast abgespalten vom anderen Mechanismus des Alltags. Wir haben gehört, er hat 5 Kinder noch zusätzlich gehabt. Aber das heißt, es hatte sich an der Stelle etwas bewährt. Ein Mechanismus dieser Tat hat bei ihm dazu geführt, dass es irgendetwas zur Folge hatte, was ihm ein besseres Gefühl, sei es die Macht, seien es andere Dinge gewesen, tatsächlich vermittelt hat. Ich würde auch noch mal zu diesem geschilderten Mechanismus, dann ist er von der Polizei entlassen worden, die haben ewig viel gesucht. Auch das hat ja so eine gewisse Aufwertung. Also ich bin derjenige, der aus so einer Situation herausgeht. Keiner hat mich da unter Umständen überführen können. Auch nochmal so ein aufwertend Grandiositätsaspekt. Und jetzt greift eben in diesem Moment tatsächlich wieder dieser Mechanismus. Es hat sich etwas bewährt gehabt und es kommt wieder leider zu dieser Anwendung. Natürlich Krisensituation in dem Moment, wieder ein Fokussieren von Hass eben oder so Externalisieren der Wut auf irgendeinen, muss es dann leider sagen, es ist zwar ein Mensch, aber der wird zum Objekt in dem Moment. Und dann war es hier das kleine Kind, das geklingelt hat.
Aber in dem Fall auch wieder jemand, der sich nicht anders zu helfen weiß, als einen Konflikt mit urwüchsiger, brutaler Gewalt zu lösen? Ist das nicht Methodiken, die da immer gleich sind, dass man nicht in der Lage ist, einen Konflikt, eine Zurücksetzung anders zu lösen als mit einem Mord an einem Kind? Und wenn es schon so ist, er hat selber 5 Kinder gehabt mit dieser Frau, die aus seiner Sicht ja augenscheinlich zu einer Familie gehört, die ihn entwürdigt, runtersetzt. Wieso bringt so jemand, das ist zynisch, nicht sein eigenes Kind um?
Ja, also da müsste man den Fall nochmal an der Position sehr genau angucken. Also ist es tatsächlich so, ist er in der Lage dazu zu differenzieren, oder ist es so, das eine ist für ihn empfunden, das eigene und das Gute, und sozusagen diese Externalisierung der Wut richtet sich dann nach außen gegen andere. Ob das hochdifferenziert, diskriminierend an der Stelle ist, das bleibt natürlich jetzt leider sein Geheimnis. Wenn man sich aber die beiden Taten anguckt, könnte man natürlich auch annehmen, dass eine dritte Tat möglich gewesen wäre, wenn sich das jetzt wieder so als Mechanismus tatsächlich bewährt hat. Denn diese, ja, das Unvermögen, Aggressionen oder Situationen, die er für sich als maximal erniedrigend und kränkend empfindet, zu lösen, das nimmt er ja weiterhin mit.
Ich habe mich auch gefragt, wenn jetzt in dieser Situation, wo er, ich sag mal, auf 180 gewesen ist nach dem Streit seiner Frau am Telefon, wenn da jetzt ein Erwachsener gestanden hätte, hätte er genauso reagiert? Hätte er seine Wut, seinen Zorn, seinen Hass auch an einem Erwachsenen ausgelassen? Oder war es einfach nur dieses kleine Kind, das da vor der Tür steht, er fühlt sich überlegen und reift sich dann das Kind, um seine Aggressionen da abzureagieren?
Würde ich mich auch der Argumentation an der Stelle anschließen. Ich denke, wenn es ein Erwachsener gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Aber hier ist eben so dieses schwächste Glied und wieder das eben, was vorher schon funktioniert hat, wenn man das so benennen möchte, kommt dann an der Stelle zum Tragen. Das wäre in einem anderen Kontext wahrscheinlich dann nicht der Fall gewesen.
Wenn wir nochmal zurückgehen, Britta. Wir springen zeitlich in den Timeline so ein bisschen rein, weil wir natürlich diese Tat kennen. Wir haben die Urteile gelesen. Aber für unsere Zuhörenden ist es jetzt natürlich so, wir haben 2007 Jenisa verschwindet, 2014 Dano wird ermordet. Wir wissen das, weil man dann dem Täter Ibrahim B. doch auf die Schliche gekommen ist. Wie kam es dazu, dass Ibrahim B. als Mörder des kleinen Dano identifiziert wurde?
Ja, er hatte ja die Leiche von Dano dann in einen Laken gewickelt und in eine IKEA-Tasche verpackt und mittels eines Einkaufstrolleys an einen Fluss in Herford verbracht und dort in einem Gebüsch versteckt. Aber er ist dann relativ schnell als Tatverdächtiger festgenommen worden und ist dann in die Untersuchungshaft gekommen und war dann in der JVA Bielefeld und hat dort natürlich als Kindermörder auch nicht unbedingt ein gutes Leben und hatte sich dann mit 2 Mithäftlingen angefreundet, die ihn auch so ein bisschen vor Übergriffen weiterer Gefangener geschützt hat. Mit denen hatte er sich angefreundet und hatte dann diesen 2 Mithäftlingen gegenüber den Mord an Jenisa gestanden.
Okay. War das in dem Zeitpunkt auch etwas, wo die Ermittlungsbehörden da das Licht angegangen ist, gesagt hat, Moment?
Auch darüber gibt es im Urteil von Jenisa durchaus eine interessante Passage. Ich habe es auch vermutet, dass eventuell die Polizei dann gesagt hat, und jetzt versuchen wir nochmal den Mord an Jenisa aufzuklären, indem wir 2 Mithäftlinge auf ihn ansetzen und versuchen, dass diese 2 Mithäftlinge ihn dann eben dazu bewegen, zu sagen, wo die Leiche von Jenisa ist. Es soll nicht so gewesen sein. Diese 2 Häftlinge haben von sich aus Kontakt zu ihm aufgenommen, haben eben immer wieder versucht, immer weiteres über die Tat rauszubekommen, und er hat ihnen dann tatsächlich auch wohl die komplette Tat geschildert. Und Ibrahim B. hat diesen 2 Mithäftlingen dann sogar eine Skizze gemacht, wo eben die Leiche von Jenisa abgelegt ist. Diese 2 Mithäftlinge haben das natürlich nicht einfach nur so getan, sondern sie haben sich natürlich Hoffnung auf Hafterleichterungen gemacht, weil sie mit ihrem Wissen, also letztendlich mit dem Täterwissen, dann sich an die Polizei gewandt haben und gesagt haben, wo die Leiche von Jenisa liegt.
Aber Herr Dr. Ziegenbein, was sagt das denn über einen Täter aus, der ja augenscheinlich zwar nicht über gewisse Steuerungsmomente fühlt und sonst sehr impulsiv ist, aber ja wissen muss, dass das, was er getan hat, nämlich Kinder zu ermorden, nichts ist, womit ich eigentlich angeben sollte und mich öffnen sollte. Aber auch dort scheint es ja so zu sein, dass dort eine gewisse Befriedigung, erzählen zu können, was ich getan habe, etwas ist, was ja ein Verdächtiger auf gar keinen Fall tun sollte. In diesem Fall hat er es zum Glück gemacht. Was sagt das auch aus über die Persönlichkeit eines Ibrahim B.?
Auch da wieder eher so Überhöhung, Befriedigung. Er hat da das ganz Besondere, Spezielle vollbracht, was eben wieder dieses völlig Dysfunktionale oder überhaupt nicht irgendwie sich in Menschen reinfühlende an der Stelle zeigt, sondern eher für sich, der eher unter Umständen gedacht hat, also ich habe da jetzt Großes vollbracht.
Es ist auch tatsächlich so gewesen, dass die Mithäftlinge ihm natürlich wirklich clever ausgehorcht haben. Sie haben ihm dann noch eine Geschichte erzählt, dass sie, wenn alle wieder draußen wären, quasi krumme Geschäfte machen würden. Sie seien angeblich Organhändler und er könnte dann für sie als Fahrer arbeiten. Aber sie haben ihm dann auch erzählt, dafür muss die Leiche von Jenisa weg. Weil es ist ja klar, jetzt ist er als Kindermörder von Dano überführt worden und dass die Polizei dann nochmal wieder nach der Leiche von Jenisa suchen würde. Und deswegen haben sie ihm erzählt, sie müssten wissen, wo die Leiche ist, sie würden dann die Leiche dort quasi entsorgen.
Aber das ist ja auch wieder so eine Geschichte, wo man sagen müsste, was hat Ibrahim B. denn gedacht, dass ich da mitmachen kann? Ich habe ein Kind umgebracht und ich komme dann nach weniger Zeit raus. Was glaubt so ein Mensch, was dann passiert, dass er in einem Jahr wieder draußen ist und dann Teil einer Organhändlerbande wird? Das sind ja auch wieder unglaubliche Denkszenarien, die da aufgebaut werden. Das
ist ja, aber hier wird nicht reflektiert, nicht hinterfragt, sondern in dem Moment ist es ja auch so, er kriegt da ein Angebot, er wird aufgewertet, vielleicht auch mit dem Gefühl, jetzt sind endlich mal welche da, die vielleicht auch irgendwo meine Fähigkeiten sehen und mich in so ein System mit einbinden. Ich bin jetzt nicht immer nur derjenige, der so vorher, ist es ja angeklungen, so niedere Tätigkeiten oder dann kann ich einen Fahrdienst machen, dann kannst du mal da was machen, sondern da bin ich jetzt richtig wichtig, da bin ich ein Teil einer ganz, ganz wichtigen Sache.
Britta, diese beiden Häftlinge haben Gott sei Dank ihr Wissen, auch weil sie gehofft haben, sie kriegen Hafterleichterungen, nicht für sich behalten, haben das weitergegeben. Was ist dann passiert?
Die Polizei hat dann sich natürlich diese Zeichnung angesehen und hat mehrfach dort im Bereich zwischen Liete und Blumenau, also im Bereich Wunsdorf in der Region Hannover, nach der Leiche gesucht. Man musste wirklich mehrfach suchen, weil sich im Laufe der Jahre ein bisschen was verändert hat dort. Und man hat viel gegraben und ist dann letztendlich beim vierten Versuch, die Leiche zu finden, auch fündig geworden. Es war nach meiner Erinnerung der 2. September 2014 hat man eben in diesem kleinen Waldchen die Leiche oder Leichenteile von Jenisa gefunden und ja, dann letztendlich auch den fast vollständig erhaltenen Schädel des Kindes noch.
Das bedeutet, man findet diese Leiche, man muss dann zu den Eltern gehen und sagen, es klingelt an der Tür, wir haben ihre Tochter gefunden. Aber natürlich ist das auch ein Moment, wo Hoffnungen gehen, weil es die Tochter ist nicht an der Hand eines Polizisten und sagt Mama und man umarmt sich, sondern jetzt ist es klar, mein Kind ist tot. Kannst du uns sagen, wie hat das diese Familie getroffen?
Es hat diese Familie natürlich sehr schwer getroffen und wie hoch emotional diese ganze Situation gewesen ist, habe ich persönlich dann im Prozess letztendlich gegen Ibrahim B. erlebt, wo im Gerichtssaal die Eltern als Nebenkläger anwesend waren. Und ich erinnere mich, dass die Mutter wirklich nicht an sich halten konnte und dann beim Anblick von Ibrahim B. wirklich üble Schimpfworte losgelassen hat und dann einen Schwächeanfall erlitten hat. Und Giuliano M., also Jenisas Vater, fühlte sich so provoziert, dass er eine Wasserflasche nach Ibrahim B. geworfen hat. Also da kann man sehen, wie banal das alles gewesen ist.
Verständlicherweise sind das Mechanismen, Dr. Ziegenbein, die einzige Option sind, in diesem Fall seinen Verletzungen eben auch Ausdruck zu geben.
Es ist absolut nachvollziehbar. Auch da muss man die Kategorien der Menschlichkeit dann in dem Moment, dann ist es ja auch noch jetzt ein, wenn auch ausgegrenzt ist, aber irgendwo ein Familienmitglied gewesen, was innerhalb einer Familie dort tatsächlich dann auch noch jemanden getötet hat. So ein, wenn man so will, wenn man wieder beim Begriff des Bösen ankommt, ja fast ein Stück weit, hat auch mein Kollege gesagt, das wartet häufig leider unter dem eigenen Dach und sieht man in dieser Situation da dann auch wieder. Also was das, glaube ich, noch mal schwieriger macht, überhaupt zu begreifen. Und dann hat dieser Mensch über Jahre hinweg sich da noch ganz normal in dem Familienkontext aufgeführt. Also er hatte eine spezifische Rolle, auch wenn er ausgegrenzt war, war er Teil eben eines, oft ja auch eher so bei Familien aus diesem albanischen Kontext insgesamt eben im Sinne von so einem kollektivistischen Miteinander. Und er hatte eine gewisse Rolle.
Wenn wir jetzt sehen, die Familie hat, Sie hatten vorhin von Abschluss gesprochen. Der ist jetzt da, im Schlimmsten Ergebnis, was man kommt, das Kind ist tot. Das bedeutet aber aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Psychologen ja auch, dass dann eine neue Phase eintritt, nämlich die der Trauer. Was passiert mit den Menschen?
Gut, die reguläre Trauerreaktion ist ja das, was man sich eigentlich für die Betroffenen schon viel früher gewünscht hätte, die die Chance mit sich gebracht hätte, sich dann doch wieder auf andere Dinge im Alltag fokussieren zu können. Hier würde ich aber nochmal kritisch die Frage stellen, über 7 Jahre eine Hoffnung aufrechterhalten, über eine so lange Zeit in diesem Ausnahmezustand gewesen sein, ist tatsächlich schwierig, ob da eine Chance ist, dass dieser Mensch nochmal wieder zu einer von uns vielleicht empfundene Normalität kommen kann oder ob es nicht doch so ist, dass sich sogar gewisse Formen der Persönlichkeit ein Stück durch diesen Dauerausnahmezustand verändert haben, anders geworden sind. Manchmal sagt dann die Umgebung so, wir kennen den gar nicht mehr wieder oder eigentlich ist es doch jetzt so, dass es so traurig ist, es ist aber geregelt, aber dann derjenige immer noch eigentlich in diesem Film weiterhin drinsteckt und fast nicht mehr da rauskommt.
Britta, du hattest gerade angesprochen, der Prozess gegen Ibrahim B., nachdem man ihm nachweisen konnte, dass er Dano ermordet hat und nachdem dann schlussendlich auch die Leiche von Yenisa gefunden worden ist und nachdem Ibrahim B. sich 2 Mithäftlingen offenbart hat und so ein Geständnis abgelegt hat, kommt es zum Prozess in Hannover. Kannst du noch mal sagen, warum war der Gerichtsstand dann Hannover und eben nicht in Nordrhein-Westfalen?
Weil natürlich der Ort der Tötung Hannover gewesen ist, beziehungsweise die Region Hannover, also fand der Prozess auch vor dem Landgericht Hannover statt. Es hat ja 2 Prozesse gegeben. Der erste fand in Herford statt, beziehungsweise in Bielefeld, am Landgericht Bielefeld. Dort ist er für die Tötung von Dano zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt worden. Und am Landgericht Hannover ist er dann für den Mord an Yenisa aus niederen Beweggründen ebenfalls zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.
Das Urteil dürfte wenig überraschen, lebenslänglich auch in Hannover. Bevor wir dazu kommen, wie sich dieses Urteil zusammensetzt, warum da vielleicht andere Fakten, die man vielleicht hätte auch noch nehmen können, besondere Schwere der Schuld sind da manchmal solche Sachen, warum es das gegeben oder auch nicht gegeben hat. Du warst auch im Prozess dabei, du hast gerade die Reaktion der Eltern geschildert. Was für einen Eindruck hat der Doppelmörder Ibrahim B. auf dich gemacht?
Er hat ja sich zum Mord an Yenisa nie eingelassen. Er hat den Prozess verfolgt und hat quasi so getan, als hätte er mit dieser Tat gar nichts zu tun und falsche Beweise und was weiß ich was. Also er hat sich zu diesem Mord an Yenisa nie eingelassen.
Wie konnte man ihm diesen Mord dann beweisen?
Ja, letztendlich das Geständnis, das er ja über die Mithäftlinge abgelegt hatte und eben diese ganzen Sachbeweise und Spuren, die man dann gefunden hat, das passte ja alles wunderbar zusammen. Ne? Der Fundort der Leiche, der Schädel von Yenisa, hatte ich ja vorhin erwähnt, ist gefunden worden. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass sie letztendlich verstorben ist, nachdem er nochmal mit einem dicken Ast 10-mal auf ihren Kopf eingetrümmert hatte.
Er musste also nicht diesen Mord noch gestehen, weil irgendwann klar war.
Und das Gericht war dann eben der Überzeugung, dass dieses Geständnis, was er gegenüber den Mithäftlingen gelegt hatte, glaubhaft ist. Und wie gesagt, alles, was die Mithäftlinge dort vorbringen konnten, passte ja zu dem, was man auch objektiv festgestellt hatte in diesem Fall.
Ist das auch etwas, wo sich Dinge zusammenfügen? Da sitzt ein Mensch auf der Anklagebank, der, obwohl es eine Eindeutigkeit an Beweisen gibt, obwohl man in seine eigenen Aussagen vorhält, ganz distanziert so tut, als hätte er damit nichts zu tun, als seien Beweise fingiert. Ist das auch etwas, was man so jemanden zuordnen kann?
Fügt sich ja fast einer gewissen Logik. Wir kommen da wieder ja an diese Stelle. Ist ja auch noch etwas wie, ich bin Herrscher der Situation, so eine Grandiosität, die Macht und auch ja so ein Stück so diese Ohnmacht der anderen dabei erleben können und wahrscheinlich am Ende aber auch immer noch so dieser Faktor, dass er sich da tatsächlich sprichwörtlich im Recht sieht oder immer noch so als Opfer, denn ich bin ja derjenige, der ganz viel hat aushalten müssen und deswegen ist es auch zu dieser Tat gekommen. Also was ja auch gesagt wurde, wenn er dem Kind wirklich noch gesagt hat, dein Vater ist schuld, das sollte man nicht vergessen an der Stelle.
Ist es dann dieses Verweigern der Anerkennung dem, was ich getan habe, ist das vielleicht der letzte Selbstschutz, den ich habe, weil ganz ehrlich, wie soll ich weiterleben mit so einer Schuld?
Auf einen Großteil dieser Täter trifft es sicherlich zu. Wir müssen aber dann auch wiederum mit aller Objektivität sagen, es gibt eine kleine Gruppe von Tätern, da ist das Verhalten dann schon so abgespalten oder antisozial, dissozial, die für sich dieses Nicht-Empfinden werden. Das passt eben wieder nicht in die Vorstellungen, die wir vom Individuum, vom Menschen, vom Handeln haben. Aber diese Gruppe gibt es leider auch.
Britta, das Urteil ist gefällt?
Beide Urteile, sowohl das Urteil im Fall Dano als auch das Urteil im Fall Jenisa, sind rechtskräftig geworden. Und man hat von der besonderen Schwere der Schuld, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld im Fall Jenisa abgesehen, weil Ibrahim B. quasi beide Strafen verbüßen muss. Er ist jetzt gerade dabei, die lebenslange Freiheitsstrafe für den Fall Dano zu verbüßen. Und wenn das beendet ist, dann erst beginnt die Verbüßung der Freiheitsstrafe, die er für den Mord an Jenisa erhalten hat. Ich habe im Vorfeld unseres Talks nochmal bei der Staatsanwaltschaft in Hannover schlau gemacht. Als frühestmöglicher Haftprüfungstermin ist das Jahr 2044 für Ibrahim B. notiert.
Was macht man mit solchen Menschen? Was wird im Gefängnis passieren? Er sitzt nicht in einem Vollzug, wo er vielleicht Therapie kriegt, sondern er sitzt in einem normalen Gefängnis, wo Therapiemöglichkeiten auch da sind, aber nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Was kann ein Ibrahim B. von seinem Leben erwarten?
Hier wird ein ganz wichtiger Punkt nochmal angesprochen. Also es gibt ja innerhalb dieses Systems in Deutschland die sogenannten Maßregelvollzug oder forensischen Kliniken, wo Therapie einen wesentlichen Anteil darstellt. In den regulären JVA-Systemen ist das in begrenzter Anzahl da. Wenn man sich jetzt leider mal die Daten anguckt, wie viele der Häftlinge allerdings psychisch auffällig sind, dann ist es erschreckend hoch, dass man sich an dieser Stelle dort eine deutlich bessere Versorgung auch wünschen würde, um eben vielleicht auch mit Menschen wie Ibrahim B. doch noch zu gucken, kriege ich da irgendwo eine Form der Regulierung oder Kontrolle in das Geschehen rein. So würde am Ende tatsächlich bei mir immer noch eine Sorge irgendwo mitschwingen, ob tatsächlich so diese eigentlichen Mechanismen, also ist das jetzt ein Raum, wo er für sich erlernen konnte, Probleme in irgendeiner Weise anders zu lösen. Wir hatten ja auch vorher gehört, natürlich ist er als Kindermörder da relativ am Ende einer Hierarchie, erlebt unter Umständen gleiche Mechanismen, wie er sie von vorher gekannt hat, fast bestärkend unter Umständen. Ist jetzt zwar spekulativ, aber irgendwie hinterlässt das bei mir kein gutes Gefühl.
Aber wäre denn eine Person wie Ibrahim B., wir haben ja jetzt viel über ihn gehört, aus Ihrer Sicht überhaupt jemand, der therapietauglich wäre?
Gut, das ist eine große Herausforderung, wenn man zum Beispiel auch so die Menschen mit Dissozialität sieht, geht es ja auch. Ich muss die irgendwie für mich und für ein Problembewusstsein gewinnen. Die Versuche würde ich als wichtig und als legitim erachten. Man muss natürlich dann an der Stelle sehr genau gucken, ist das ein Weg, den der mitgehen kann oder doch auch zu einem Ergebnis kommen, dass man sagt, wir haben hier jemanden, da ist keinerlei Veränderungsmöglichkeit gegeben. Auch das ist ja so eine Abkehr von früherer Ideologie. Jeder ist zu resozialisieren. Es schlummert in jedem diese Fähigkeit und Tendenz. Da sprechen die Daten sehr klar dagegen. Also bei einem guten Drittel dieser Betroffenen ist es nicht der Fall.
Das heißt, es gibt also auch tatsächlich Menschen, die aus ihrer fachlichen Sicht einfach nicht dem entsprechen können, was wir als normales, als genormtes Verhalten sich einfach ansehen?
Ja, das ist in so einem Fall, wo man dann sagt, dieser gesicherte Raum ist dringend notwendig und wird die dann tatsächlich auch begleiten müssen, ein Leben lang. Und das ist dann auch unumgänglich.
Ich habe zwei Kinder ermordet. Ich sitze mindestens 30 Jahre im Gefängnis. Wie kann ich als Mörder, als Kindermörder in einer Zelle das ertragen?
Ist es so, dass er ein Schutzkonstrukt aufrechterhält, was vielleicht an gewissen Stellen erodiert und einbricht? Dann kommt er ja ins Leiden, ins Nichtertragen. Oder ist es tatsächlich so, dass er durch diesen absoluten Mangel an Empathie, diesen antisozialen Tendenzen, das überhaupt nicht für sich spürt? Und wenn man so will, die Zeit mehr oder minder absitzt, ist ja das nicht treffliche Wort, aber mit der normalen Struktur, wie wir sie im Justizvollzug dann finden, eben Tag um Tag, das dort verlebt.
Britta, ist das eine gerechte Strafe für jemanden wie Ibrahim B.?
Also ich glaube schon. Nichtsdestotrotz, egal wie lange er sitzt, weder den Eltern von Dano noch den Eltern von Jenisa bringt es das Kind zurück. Das muss man halt immer im Kopf dabei haben. Aber ich denke, jemand wie Ibrahim B. dort auch wirklich zurecht sitzt, weil er, wie ich finde, aufgrund zwei wirklich schlimmen Verbrechen irgendwann auch mal sein Recht an der Gesellschaft verfolgt hat.
Und ja, Zum Abschluss bleibt mir vielleicht nur noch zu sagen, die kleine Jenisa wäre heute eine junge Frau, die vielleicht selber schon eine Familie hätte, die vielleicht erfolgreich eine Ausbildung, ein Studium gemacht hätte. Der kleine Dano wäre jetzt ein junger Teenager, der vielleicht mit einem Deutschland-Trikot die EM gucken würde. Es sind zwei Familien zerstört worden durch einen Menschen, der keine andere Option gesehen hat, um seine Wut, seinen Zorn auf andere zu befriedigen, als dass er diese beiden Kinder umgebracht hat. Ich glaube, ein Fazit müssen wir nicht ziehen. Wir haben lange darüber gesprochen. Normalerweise verabschiede ich mich in so einer Folge mit den Worten: Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Das kann man nicht sagen. Es ist ein wirklich sehr schlimmer Fall und der zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, eben auch in sein Umfeld zu gucken. Und das ist vielleicht ein Appell, den ich sehr oft mache, wenn man sieht im persönlichen Umfeld, Herr Dr. Ziegenbein, Sie hatten das gesagt, es ist leider so. Das Nahfeld, die Familie, Freunde sind oftmals ja ein Quell, wo eben auch schreckliche Taten passieren können. Das muss nicht unbedingt ein Kindermord sein, aber in den seltensten Fällen ist es der Mann mit der schwarzen Maske, der irgendwo steht, sondern es passiert tagtäglich um uns rum, dass man eigentlich nur wieder appellieren muss, hinzugucken, asoziales Verhalten anzusprechen. Und ich weiß nicht, ob man in diesem Fall diese beiden Taten hätte verhindern können, aber vielleicht kann man andere verhindern. Das war der Fall der böse Onkel, der Fall Jenisa. Wenn Sie Feedback zu dieser Folge haben, dann können Sie uns erreichen über die Social Media Kanäle der Neuen Presse oder per Mail unter truecrime@neuepresse.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie freundlich.
Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Düje. Bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen in Hannover. Was hat es mit einem Leichenfund an der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebut? Die Antwort auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere Krimi-Guides auch viele Informationen zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com/krimitour. Dort finden Sie auch alle Informationen etwa zur geführten Fahrradtour, zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang.
True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nicola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.